RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Gabriela Kühne. Rund 2 Wochen nach der Messeattacke einer Frau auf Passanten in Hamburg hat es einen ähnlichen Angriff in München gegeben. Mitten in der bayerischen Landeshauptstadt hat eine 30-Jährige laut Polizei auf Passanten eingestochen. Aus der Nachrichtenredaktion Iris Hertle.
Wie die Polizei mitteilte, haben Beamte auf die Angreiferin geschossen. Sie wurde danach ins Krankenhaus gebracht und erlag dort ihren Verletzungen. Die Frau hatte zuvor in der Nähe der Theresienwiese, wo alljährlich das Münchner Oktoberfest stattfindet, 2 Menschen mit einem Messer leicht verletzt. Einen 56 Jahre alten Mann und eine 25-jährige Frau. Für beide bestand keine Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt, ob die Frau mit den beiden Opfern in Beziehung stand, hält es aber eher für unwahrscheinlich.
Der Polizeibeauftragte des Bundes, Grötsch, fordert an den Grenzen mehr Rechtssicherheit für die Beamten. Hintergrund ist der juristische Streit darüber, ob die Zurückweisung von Asylbewerbern ohne Dublin-Verfahren zulässig ist. Aus der Nachrichtenredaktion Ronald Lessing.
Der Rheinischen Post sagte Grötsch, es sei Aufgabe des Dienstherrn Innenminister Dobrindt, für eine klare Rechtslage zu sorgen. Alles andere sei problematisch. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte die Zurückweisung von 3 Somaliern als rechtswidrig eingestuft und argumentiert, es müsse erst geklärt werden, welcher EU-Staat für den Asylantrag zuständig sei. Dobrindt will eine Grundsatzentscheidung des Europäischen Gerichtshofs erwirken und bis dahin Asylsuchende weiter zurückweisen.
Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben den Anführer der palästinensischen Mudschahedin-Brigaden im Gazastreifen getötet. Ihm wird vorgeworfen, an der Entführung und späteren Ermordung der Familie Bibas aus Israel beteiligt gewesen zu sein. Videoaufnahmen der deutschen Staatsbürgerin und ihrer beiden rothaarigen Söhne waren um die Welt gegangen. Nach Razzien gegen Migranten hat es in Los Angeles erneut gewaltsame Zusammenstöße zwischen US-Bundespolizisten und Demonstranten gegeben. Wie örtliche Medien berichten, bewarfen protestierende Beamte mit Gegenständen. Als Reaktion setzten demnach die Bundespolizisten Blendgranaten und Tränengas ein. Betroffen war vor allem der überwiegend von Latinos bewohnte Vorort Paramount. Auslöser des Protests waren Razzien in mehreren Stadtvierteln, bei denen zahlreiche Einwanderer festgenommen wurden. Die landesweiten Razzien sind das Ergebnis der von US-Präsident Trump angeordneten Asylpolitik, die eine Massenabschiebung von Einwanderern zum Ziel hat. Das waren die Nachrichten. Das Deutschlandwetter. Örtlich Schauer, teils gewitterig, im Osten meist trocken, Tiefstwerte 15 bis 8 Grad. Am Tage wechselhaft mit sonnigen Abschnitten, dazwischen immer wieder etwas Regen, vereinzelt Gewitter, maximal 13 bis 21 Grad. Die Zeit, es ist 3.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A7 Hannover Richtung Hamburg ist zwischen Berghof und Schwarmstedt nach einem Unfall bis ca. 7 Uhr gesperrt. Eine Umleitung führt über die U47. Die A42 Kamp-Lindfort-Dortmund ist zwischen Bottrop-Süd und Kreuzessen-Nord wegen Bauarbeiten bis zum 16. Juni in beiden Richtungen gesperrt. Und die A59 Dienstlaken Richtung Duisburg ist zwischen Duisburg-Marxloh und Duisburg-Hamborn wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt. Ihnen weiterhin eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Und die kommt vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg. Ich bin Konstanze Nastarowitz und wir starten jetzt gemeinsam in diesen Pfingstsonntag. Das Zauberwort Asylwende ist ja so ein Wort, das spätestens seit dem Wahlkampf und nun auch mit der neuen schwarz-roten Regierung wieder überall herumgeistert. Bundeskanzler Friedrich Merz und sein Innenminister Dobrindt von der CSU hatten ja vollmundig harte Maßnahmen angekündigt, um die Migration nach Deutschland zu begrenzen. Und das vor allem ganz schnell, quasi sofort. Lissi Kaufmann fasst mal zusammen, was davon nun nach einem Monat in etwa tatsächlich schon umgesetzt wurde und was die Maßnahmen bisher gebracht haben.
Am Grenzübergang in Kiel zwischen Frankreich und Deutschland heißt es dieser Tage warten. Die Polizei kontrolliert. Ein Grenzgänger, der gerade von einem Besuch aus Straßburg zurückfährt, beschreibt die Lage so.
Mit einem Wort lästig, weil es einfach nicht mehr in die Zeit passt. Möglicherweise gibt es auch andere Wege, um das Migrationsproblem in den Griff zu bekommen.
Das Innenministerium setzt auf verschärfte Kontrollen. Seit 4 Wochen dürfen Grenzbeamte Menschen auch dann zurückweisen, wenn sie um Asyl bitten. Ausgenommen sind Frauen mit Kindern, Schwangere und Kranke. Mehr Arbeit für die Beamten, sagt Dieter Hutt, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Offenburg.
Wir haben hier viele Kräfte im Einsatz, auch mit Unterstützung von Kollegen anderer Dienststellen. Es finden natürlich mehr Kontrollen statt. Wir kontrollieren hier den Individualverkehr, also PKWs, Fernreisebusse. Wir kontrollieren alle Züge, die aus Frankreich kommen und auch die Straßenbahn.
Bundesweit hat Innenminister Alexander Dobrindt seit dem 8. Mai zusätzlich 3.000 Beamte in den Grenzeinsatz geschickt. Bilanz nach den ersten 4 Wochen. 160 Menschen hat die Polizei trotz Asylgesuch an der Grenze abgewiesen. Zusätzlich zu den etwas mehr als 3.000 Menschen ohne Einreiseerlaubnis und ohne Asylbegehren, die auch schon vorher zurückgewiesen werden konnten. Ist das die versprochene Asylwende? Innenminister Dobrindt erklärte im Bundestag, warum er die neuen Schritte für richtig hält.
Wenn Sie mit Bürgermeistern, mit Landräten, wenn Sie reden, Sie haben immer wieder die gleiche Antwort. Unsere Städte, unsere Gemeinden, unsere Landkreise, sie sind schlicht am Limit. Schulen, Kitas, Wohnungsmarkt, der Sozialstaat, das Gesundheitswesen, die Überforderung an vielen Stellen, sie ist sehr konkret.
Dobrindt lässt sich nicht abschrecken, auch nicht vom Verwaltungsgericht Berlin. Das hat Anfang der Woche im Eilverfahren entschieden, dass die Zurückweisungen von 3 Somaliern an der deutschen Grenze rechtswidrig waren. Zunächst müsse Deutschland gemäß der Dublin-Verordnung der EU klären, welches Land für das Asylverfahren zuständig sei. Die Bundesregierung argumentiert hingegen, von diesem EU-Recht dürfe in Ausnahmefällen, also in einer Notlage, abgewichen werden. Dobrindt will jetzt eine ausreichende Begründung dafür liefern, sagte er den Funke-Medien. Darüber solle aber der Europäische Gerichtshof entscheiden. Kritik kommt aus der Opposition, etwa von Linken-Chefin Ines Schwertner.
Die Bundesregierung betreibt mit ihrer Migrationswende Rechtsbruch mit Ansage. Und das schlimmere Problem dazu ist noch, dass sie eine Politik verfolgt, die keinen Sinn hat. Sie geht nicht an die wirklichen Probleme heran. Das bedeutet, die Menschen, die zu uns kommen, brauchen Schutz, Arbeit. Sie brauchen hier eine Perspektive für Integration. Und wir brauchen keine 15.000 Bundesbeamten, die 200 Menschen zurückweisen.
Grünen-Chefin Franziska Brandner meint, dass sich Deutschland mit den verschärften Kontrollen keine Freunde macht.
Überall herrscht Unverständnis, auch wirklich Wut darüber, dass Deutschland offensichtlich aus politisch motivierten Gründen dieses Verfahren jetzt anwendet, was de facto kein Problem wirklich löst, aber vor Ort eben das Leben schwer macht.
Innenminister Dobrindt sagt, es gäbe eben nicht nur einen Schalter, den man umlegen könne, um das Problem zu lösen. Deshalb soll künftig auch der Familiennachzug für 2 Jahre ausgesetzt werden, und zwar im Fall von subsidiär Schutzberechtigten, also Menschen ohne Asylstatus, die in Deutschland bleiben dürfen, weil ihnen in ihrem Heimatland Folter oder die Todesstrafe drohen.
Die Lösung beim Zurückdrängen der illegalen Migration ist vielmehr die Summe vieler Einzelmaßnahmen. Viele Einzelmaßnahmen, einzelne Schritte, die wir auch Zug um Zug gehen wollen.
Zähneknirschen in der SPD. Im Bundestag haben die sozialdemokratischen Redner deutlich gemacht, dass der Fraktion der Kompromiss schwer gefallen ist. Der SPD-Abgeordnete Hakan Demir verwies darauf, dass es aber derzeit keine Alternative zu einer Koalition von CDU, CSU und SPD gebe.
Tja, und nicht nur in Deutschland, sondern auch in Großbritannien steckt man mitten in einer Einwanderungsdebatte. Die ehemalige konservative Tory-Regierung, die hat ja mit ihren drastischen Plänen, Geflüchtete nach Ruanda schicken zu wollen, immer wieder von sich reden gemacht. Doch auch nach dem Regierungswechsel bleiben die migrationskritischen Töne deutlich hörbar in der britischen Politik. Und das jetzt sogar von der Labour-Regierung, also von der Arbeiterpartei. Die hat neue, strenge Regelungen angekündigt. Unter anderem sollen Pflegekräfte künftig nicht mehr aus dem Ausland rekrutiert werden. Dabei sind sie für das Gesundheits- und Pflegesystem unverzichtbar. Unsere Korrespondentin Mareike Aden hat sich in einem Londoner Pflegeheim dazu umgehört.
Im Victoria Care Center, einem Pflegeheim im Westen von London, hat gerade die sogenannte Activity Time begonnen. Es ist Zeit für Bewegung. Im Gemeinschaftsraum sind etwa 1 Dutzend Bewohnerinnen und Bewohner zusammengekommen. Die meisten sitzen im Rollstuhl, werden hier wegen ihrer Demenz oder anderer neurologischer Erkrankungen betreut. Als erstes sollen sie mit den Armen rudern und dann ihren Pflegerinnen und Pflegern in die Handflächen boxen. Die kommen von den Philippinen, aus Indien oder Simbabwe. Rachel, eine Frau Mitte 40, wird seit 2 Jahren hier betreut. Sie fühlt sich von den Pflegerinnen und Pflegern bestens versorgt.
I think because you're dependent on them for everything. So from the moment you wake up till the moment you go to bed.
Du brauchst sie für alles, vom Aufstehen bis zum ins Bett gehen. Wir hatten auch schon Pfleger aus England, aber die meisten bleiben nicht lang und sind nicht so engagiert. Sie warten nur auf einen anderen Job, in dem sie mehr Geld verdienen. Ohne ausländische Pflegekräfte würde hier alles zusammenbrechen. In Pflegeeinrichtungen landesweit nehmen Pflegekräfte aus asiatischen und afrikanischen Ländern eine zentrale Rolle ein. Vor allem, da wegen des Brexit kaum noch Pflegepersonal aus EU-Ländern ins Vereinigte Königreich kommt. Doch nun will die Labour-Regierung die Rekrutierung von Pflegepersonal aus dem Ausland einstellen. Bisher vergaben die Behörden recht großzügig Visa an Personen, die in der Pflege arbeiten. Die neuen Pläne sorgen auch im Victoria Care Center für Unruhe, sagt die Direktorin Sadia Batarai.
We had a Brexit and then we settled a bit. But with this change, I would say it may be even more detrimental.
Erst gab es den Brexit, damit haben wir uns arrangiert. Aber diese Änderungen könnten noch schädlicher sein für das Gesundheitssystem, weil einfach das Personal fehlt. Das ist offensichtlich. Vielleicht müssen sogar Pflegeeinrichtungen schließen. Das macht mir Sorgen und auch Angst.
Very sad, very worried.
Die Abschaffung des sogenannten Care-Worker-Visa, das bislang Pflegekräften aus dem Ausland den Zugang zum britischen Arbeitsmarkt erleichtert hatte, ist ein zentraler Baustein der Maßnahmen, die Premier Keir Starmer im Mai angekündigt hat. Sie soll die Zahl der Einwanderer senken, denn die stieg im Jahr 2023 auf ein Rekordhoch von 860.000, trotz Brexit. Starmer kündigte an, es sei Zeit, das, Zitat, Experiment zu beenden.
This Labour government is shutting down the lab.
Diese Labour-Regierung schließt das Labor. Das Experiment ist vorbei. Wir werden tun, wofür Sie, die Wähler, mehrmals gestimmt haben und die Kontrolle über unsere Grenzen zurückgewinnen. Überall, im Bereich der Arbeit, des Familienzuzugs und rund um Universitäten, werde es strengere Regeln geben, so Starmer.
Every area of the immigration system, work, family and study, will be tightened up, so we have more control.
Für Aufsehen sorgte vor allem die Wortwahl des Premierministers, der mit seiner Labour-Regierung eigentlich eher links zu verorten ist. Das Königreich, so Starmer, könnte zu einer Insel von Fremden werden.
We risk becoming an island of strangers, not a nation that walks forward together.
Auch aus der eigenen Partei gab es dafür viel Kritik. Unter anderem von Lord Alfred Dubs, der für Labour im Oberhaus sitzt und als Kind mit den sogenannten Kindertransporten aus Prag nach Großbritannien kam und so vor den Nazis gerettet wurde. Er gilt als das Gewissen der Labour-Partei, gerade beim Thema Einwanderung. Im Podcast The News Agent sagte Dubs:
I wish you weren't. I personally don't like that sort of language.
Es tut mir leid, dass Starmer solche Sätze sagt, denn eine solche Wortwahl von Politikern kann dazu führen, dass die Menschen hier bei uns im Land Fremde nicht mehr freundlich aufnehmen. Und eigentlich ist das auch keine Sprache, die Starmer verwendet. Auch im Victoria Care Center hätten viele gerade von der Labour-Regierung anderes erwartet. Pflegeheimbewohnerin Rachel sagt, es ist ein falscher Versuch, um sicherzustellen, dass es mehr Jobs für Menschen aus England gibt. Denn alle sagen, es gibt keine Jobs, weil so viele Ausländer hier sind. Das stimmt nicht, aber viele denken das. Und darum macht die Regierung das wohl jetzt. Dass sie bei der Parlamentswahl im Sommer 2024 Labour ihre Stimme gab, das bereut sie mittlerweile. Die können sich gar nicht vorstellen, was ihre Politik anrichtet. Die sind nicht in den Krankenhäusern oder Pflegeheimen. Die Labour-Partei ist eigentlich dafür bekannt, dass sie immer an der Seite der Menschen steht. Aber davon ist diese Regierung weit entfernt. Man kann sie kaum noch Labour nennen. Umfragen des Institutes YouGov zeigen, dass nur etwa ein Drittel der Labour-Wähler die verschärften Einwanderungsregelungen unterstützt. Während eine Mehrheit der Wähler der konservativen und der rechtspopulistischen Reformpartei die geplante Verschärfung der Einwanderung richtig findet.
Mareike Aden berichtete aus Großbritannien. Die Zeit, es ist gleich 3.14 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Dass zwei sich streiten, ist an sich nichts Besonderes. Doch wenn sich einer der mächtigsten und der reichste Mann der Welt streiten, Donald Trump und Elon Musk, dann sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Auslöser ist Trumps neues Steuer- und Haushaltsgesetz, das der US-Präsident The Big Beautiful Bill nennt. Bei Musk klingt das etwas weniger blumig. Er nennt es eine Abscheulichkeit und warnt vor einer weiteren hohen Staatsverschuldung Amerikas. Seitdem tobt eine regelrechte Schlammschlacht in den hauseigenen Social Networks der Kontrahenten. Bernhard Kempf vom RBB hat darüber mit Catherine Klüver-Ashbrook gesprochen, deutsch-amerikanische Politologin und Expertin für transatlantische Beziehungen bei der Bertelsmann Stiftung. Und er hat sie gefragt, wie überraschend es für sie war, dass zwischen Trump und Musk, die unzertrennlich schienen, jetzt der Bruch da ist, nur wenige Monate nachdem Trump im Amt ist.
Wir haben immer damit gerechnet, dass diese zwei großen Egos an einem Punkt aneinander geraten würden. Es ist vielleicht überraschend, dass es in der Tat bis zum offiziellen Ende der Amtszeit im Weißen Haus von Elon Musk gedauert hat. Die New York Times hat etwas nachrecherchiert und in der Tat bei der Verabschiedung von Elon Musk bekam Donald Trump einen Ordner zugeteilt, in dem drin stand, dass der von Elon Musk vorgeschlagene NASA-Chef in der Vergangenheit Demokraten Parteispenden zugeordnet hatte. Und das war der erste Stein, an der diesen Streit ins Rollen brachte. Und dann machte sich Elon Musk eben bekanntlich über das große Haushaltsgesetz nicht nur lustig, sondern nahm es eben auch faktisch auseinander. Und das sorgte für Rumoren in der Republikanischen Partei, die sowieso schon ein bisschen mit ihrem Präsidenten hadert. Also da ist einiges in Bewegung geraten.
Was meinen Sie, wem von den beiden könnte dieser Streit am Ende mehr schaden beziehungsweise auch möglicherweise gefährlich werden?
Ja, das ist eben genau jetzt wirklich die Frage. Denn was wir hier als Schauspiel erleben, ist eigentlich dann die wirkliche Debatte, wie viel Einfluss kann großes Geld in der Politik haben? Wie viel Einfluss hat großes Geld auf Macht? Denn schlussendlich ist es so, wenn in der Tat die Republikaner im Senat diesen großen legislativen Entwurf, der die Trump'sche Politik erst in feste Regeln gießt, wir müssen daran denken, dass Donald Trump fast die ganze Zeit jetzt 135 Tage mit Notstandsdekreten, mit Präsidentschaftsdekreten gearbeitet hat. Alles ist anzweifelbar. 177 Gerichtsverfahren gibt es gegen die Entscheidungen von Donald Trump. Er braucht diese legislative Initiative, um sein Programm durchzubringen, um den Staatsumbau zu vollenden. Wenn das nicht gelänge, dann steht Donald Trump zunächst mal mit seinem Mandat in beiden Häusern politisch vor dem Nichts. Und dann wird er vermutlich auch nichts scheuen, sich weiter zu verteidigen. Und Elon Musk hat mit den großen Finanzsäcken die Möglichkeit, dort Republikaner auch für einen Vorwahlkampf für 2026 auszustatten, dass sie Paroli geben könnten gegen diesen Präsidenten. Also es ist doch einiges tektonisch wirklich ins Wanken geraten und es zeigt einfach nur noch mal auf, wie diese Entscheidung 2009 vom obersten Gerichtshof unendliche Parteispenden in amerikanischen Wahlkämpfen reinzuspülen, welche Fehlentscheidung das schlussendlich war.
Es ist was ins Wanken geraten, haben Sie gerade gesagt. Inwieweit hat denn diese Schlammschlacht, die wir da sehen, möglicherweise auch Auswirkungen hier auf uns, hier in Europa?
Ja, Elon Musk hat natürlich in dem Sinne zu viel Macht, als dass er große, sensible Systeme inzwischen verwaltet. Wir haben gesehen, wie seine willkürliche Entscheidung zu Starlink der Ukraine in ihrer eigenen Planung für Drohnenangriffe und weiteres mehr geschadet hat. Wir sehen jetzt, wie er mit Weltraumpolitik droht, Donald Trump. Er hat die sensibelsten Daten der Amerikaner. Auch da hat der oberste Gerichtshof vor 48 Stunden entschieden, er darf Einsicht halten in die sensibelsten Daten der Amerikaner. Also er ist zu verbunden, auch wenn es darum geht, was digitale Assets in Europa angeht. Er hatte sich an die Seite von Trump gestellt mit den anderen Tech-Milliardären, um im Übrigen auch auf unsere Technologiegesetzgebung einzuwirken, den Digital Services Act, den Digital Markets Act. Wenn er da seine Unterstützung entzieht, wenn da mit anderen Parteien in Europa gearbeitet werden könnte, um dort andere Lösungen zu finden, könnte das mitunter Gutes heißen für Europa, vielleicht auch im Sinne von Starlink. Aber man hätte immer das Gefühl, man hängt an einem seidenen Rachefaden. Und ob man da dann wirklich in planbare Basen kommt, das ist eine ganz andere Frage. Aber zeigt doch mal auf, Abhängigkeiten sind nie gut.
Jetzt hat Elon Musk auch eine Umfrage auf seiner Plattform X gestartet, hat seine Follower gefragt, ob es vielleicht Zeit für eine neue Partei in den USA wäre. Wie realistisch meinen Sie, ist das denn, dass neben Demokraten und den Republikanern eine weitere Partei entstehen könnte?
Es ist in einem so großen, so diversen Land unglaublich schwierig. In der Vergangenheit ist das immer wieder versucht worden, Parteien der Mitte, aber eben auch libertäre Einschläge, wir denken an Ross Perot als Präsidentschaftskandidat, einzuschlagen, in der Fläche einen Parteiapparat aufzubauen, wie die Republikaner und die Demokraten das über Jahrhunderte faktisch getan haben. Das wird schwierig, aber dass Elon Musk bis ins Äußerste gehen wollen würde, er ist der reichste Mann der Welt, das kann man ihm vielleicht in diesem argumentativen Moment nicht abnehmen. Ich halte es strukturell für wenig realistisch, aber dass er großen Einfluss auf politische Prozesse nehmen kann, Das wissen wir spätestens seit den 275 Millionen Dollar Geschenken an die Kampagne von Donald Trump.
Letzte Frage an Sie. Was meinen Sie, was werden wir jetzt sehen? Wird einer von beiden Herren möglicherweise zurückstecken oder bleibt es weiter bei Auge, Auge, Zahn um Zahn?
Ja, es gibt noch intermediäre Milliardäre in den USA, die sich schon in den Streit eingeschaltet haben. Darunter auch der große Hedgefondsmanager Bill Ackman, der im Übrigen auch hinter der Attacke gegen die Harvard-Universität steht, auch finanziell. Der hat Elon Musk schon zum Einlenken angereizt und Elon Musk sagte, you're not wrong. Also vielleicht werden wir da auch bestimmte Momente sehen, wie sich zwei wiederfinden. Donald Trump ist jedenfalls im Zollstreit dafür bekannt, dass er immer einen Schritt zurückgeht, wenn es wirklich brenzlig wird. Vielleicht ist das ein Verhaltensmuster, was sich auch hier durchsetzt.
Catherine Klüver-Ashbrook, deutsch-amerikanische Politologin und Expertin für transatlantische Beziehungen bei der Bertelsmann Stiftung.
Der Stichtag.
Heute, vor 70 Jahren, wurde in London Tim Berners-Lee geboren, Physiker und Informatiker und Begründer des World Wide Web. Oliver Rustemeyer mit einem Porträt.
Ende der 80er Jahre hat Tim Berners-Lee eine Vision. Der 33-Jährige möchte als Mitarbeiter des Europäischen Kernforschungszentrums CERN den Austausch internationaler Wissenschaftler erheblich erleichtern. Die kommunizieren bislang sehr umständlich miteinander über das Internet. Vorläufer davon existierten schon Ende der 60er Jahre, erinnert sich Computernetzwerkexperte Klaus Birkenbiel.
Im alten Internet musste man wissen, wie die Rechner heißen, man musste lange Kommandos eintippen. Letztendlich war es so, man musste wissen, da ist dieser Rechner, der hat in dem und dem Directory, hat er den und den File oder an dem Rechner sitzt der und der Benutzer und deshalb kann ich dem jetzt eine E-Mail schicken.
Das geht auch viel einfacher, denkt sich Tim Berners-Lee. Anfang der 90er entwickelt er HTML, eine einfache Programmiersprache zum Erstellen von Internetseiten. Dazu HTTP, ein Protokoll, das die Datenübertragung, die Kommunikation zwischen Anwendern regelt. Er konzipiert das Adressformat URL. Mit anderen Worten, Tim Berners-Lee konzipiert den ersten Webbrowser, das World Wide Web.
The idea with the web would be that
das Web sollte Leuten, die zusammenarbeiten oder die gleichen Interessen haben, einen einheitlichen gemeinsamen Informationsraum schaffen, wo sie sich nicht darum zu kümmern brauchten, wo, wie oder in welchem Format die Information gespeichert war.
Kurz vor Weihnachten 1990 macht er die erste Webseite verfügbar. Anfangs haben selbst viele Informatiker noch Probleme damit, sich diesen gemeinsamen Informationsraum vorzustellen. Das System wird weiterentwickelt. Und dann gibt Tim Berners-Lees Arbeitgeber, das Europäische Kernforschungszentrum, sein World Wide Web 1993 für die Öffentlichkeit frei. Kostenlos.
Ehrlich, ich verstehe absolut null von Technik. Jetzt hat schon meine Frau gesagt, wir müssen endlich ins Internet.
Als Berners-Lee 1994 spürt, dass Unternehmer wie Microsoft-Chef Bill Gates sein Netz für kommerzielle Zwecke an sich reißen, gründet er ein Gremium, das einheitliche Richtlinien und Standards entwickelt. Mit dabei für den deutschsprachigen Raum Klaus Birkenbiel.
Es war damals ja so gewesen, dass sich so Ende der 80er Jahre die Nutzerzahl im Internet jährlich verdoppelte. Mit den Leuten, die jetzt entdeckten, okay, es ist nicht mehr ein Spielzeug für Techniker und für Freaks, sondern es ist was, was nützlich ist.
Bin ich da schon drin oder was? Ich bin drin.
Soziale Kontakt- und Tauschbörse, wissenschaftlicher Transfermarkt, Spielhölle, Virenschleuder, Geschäftswelt der New Economy, Unterwelt für Cyberkriminalität, Darknet. Die Entwicklung von der wissenschaftlichen Austauschplattform zum teils unkontrollierten Massenmedium. Erfinder Tim Berners-Lee hat das alles seit Anfang der 90er mitverfolgen können. Was ihn am meisten an der Nutzung überrascht?
He replied, kittens.
Der Boom von Katzenbaby-Videos. An diese Aussage hat sich Cliff Lawson erinnert, als er im vergangenen Jahr in London eine Ausstellung zum Thema eröffnete.
In part, you know, he was being slightly serious.
Aber Berners-Lee hat damit natürlich einen ernsthaften Punkt benannt, dass das Internet nicht nur dieses technologische Phänomen geworden ist, sondern uns auch sozial zusammengebracht hat, inklusive unserer Haustiere.
Tim Berners-Lee, der Entwickler des World Wide Web, kam heute vor 70 Jahren in London zur Welt.
Der Stichtag von Oliver Rustemeyer.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Nils Zwinkler. Der Titel hätte es werden sollen für die deutsche Fußballnationalmannschaft in der Nations League. Aber gereicht hat es nur für das kleine Finale, das Spiel um Platz 3. Und damit gibt es keine Titelchance mehr für Deutschland. Das Endspiel hatte die DFB-Auswahl verpasst, mit der Niederlage gegen Portugal. Jetzt soll es dennoch einen versöhnlichen Abschluss geben. Deutschland spielt am Nachmittag in Stuttgart gegen Frankreich. Die Franzosen werden wohl ordentlich durchwechseln. Für Bundestrainer Julian Nagelsmann ist das nicht so wichtig. Er hält Frankreich ohnehin für richtig gut.
Generell, wenn man so das Spielerprofil anschaut, ist es wahrscheinlich mit die beste Mannschaft von den Einzelspielern in Europa. Diese Dichte im Kader haben wenig Nationen, glaube ich, in Europa, vielleicht sogar weltweit. Also es ist relativ egal, glaube ich, wer da reinkommt. Da gibt es auch noch ein, zwei Spieler, die jetzt zuletzt reinkamen, die auch noch mit einem neuen Verein, einen neuen Vertrag spielen. Also ich glaube, dass die trotzdem motiviert sind und dass sie auch eine gute Leistung zeigen wollen.
Das Spiel um Platz 3 beginnt um 15 Uhr. Danach trifft Spanien im Finale der Nations League auf Portugal. Die Basketballer des FC Bayern München haben einen großen Schritt in Richtung Finalserie gemacht. Die Bayern gewannen im Playoff-Halbfinale deutlich mit 98-68 gegen Heidelberg. Auch Ulm hat wieder vorgelegt im Duell mit Würzburg. Ulms Basketballer jubelten nach einem 99-86. Jetzt fehlt nur noch ein Sieg und dann steht Ulm im Finale. Einzelheiten von Anna Claire.
Wer sichert sich den Matchball? Das war die Frage, nachdem beide Teams jeweils ihre Heimspiele gewinnen konnten und die Serie somit vor der Partie 1-1 unentschieden stand. Nach einem sportlich ausgeglichenen ersten Viertel trumpften die Ulmer, die als Hauptrundenzweiter in die Playoffs eingezogen waren, dann aber auf, trafen plötzlich zielsicherer als noch zuvor den Korb, holten Rebound um Rebound. Die Folge? Eine 14-Punkte-Differenz zugunsten der Gastgeber aus Baden-Württemberg allein im zweiten Viertel. Ein Vorsprung, den die Gäste aus Unterfranken nicht wieder einholen konnten. Das dritte Spiel der Serie endete mit 99-86. Bester Scorer mit 26 Punkten und einer persönlichen Saisonbestleistung war Ulms Karim Jallo. Sein Team kann mit einem Sieg bereits am Dienstag in Würzburg den Einzug ins Finale klarmachen. Aber die Heimspiele gewannen in dieser Playoff-Halbfinalserie bisher immer die Gastgeber.
Die amerikanische Tennisspielerin Coco Gauff feiert ihren zweiten Grand-Slam-Titel. Die 21-Jährige gewann das Finale der French Open. In Paris besiegte die Amerikanerin Arina Sabalenka aus Belarus in 3 Sätzen. Sabalenka sprach nach dem Endspiel von wörtlich furchtbaren Bedingungen. Es war sehr windig in Paris. Einzelheiten von Guido Ringel.
Tränen, überall Tränen, bei der Siegerin Coco Gauff, weil sie so überwältigt war, bei ihrer Mutter auf der Tribüne natürlich ebenso, aber auch die unterlegene Arina Sabalenka weinte vor Enttäuschung. Die Nummer 1 der Welt, Sabalenka, war die leichte Favoritin in diesem Finale, konnte aber über die 2 Stunden und 40 Minuten nie konstant überzeugen. Für ihre Verhältnisse viel zu viele Fehler, vor allem mit der Rückhand, dazu im windigen Paris zu selten der erste Aufschlag. Und das darf sich auch eine erfahrene Nummer 1 der Welt in einem Grand-Slam-Finale nicht erlauben. Denn nach dem ersten Satz für Sabalenka kam Gauff viel besser ins Spiel, belohnte oft ihr Risiko mit direkten Punkten. Das Finale der French Open 2025 hat von der Klasse her nicht ganz das gehalten, was man sich versprochen hatte, aber es war super knapp und daher extrem spannend. Und mit Durchhaltevermögen und großer Konzentration holte sich Coco Gauff mit dem Dreisatzerfolg ihren zweiten Grand-Slam-Titel. Nach New York vor 2 Jahren, jetzt auch Paris.
Das Finale der Männer bestreiten am Nachmittag auch die beiden Besten der Weltrangliste. Die Nummer 2 Carlos Alcaraz trifft auf die Nummer 1 Jannik Sinner. Dieses Endspiel in Paris beginnt um 15 Uhr.
Und das war der Sport in der ARD-Infonacht mit Nils Winkler. Tja, nicht nur bei der Asylpolitik, sondern vor allem auch mit Blick auf die angeschlagene deutsche Wirtschaft hat die neue deutsche Regierung ja viele Maßnahmen und ordentlich Tempo versprochen. Wir hören hier gleich nach den Nachrichten mal vom Präsidenten des Bundesverbands der deutschen Industrie, wie diese Ankündigungen bisher so bei den Unternehmensverbänden ankommen. Gleich mehr nach den Nachrichten.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 3.30 Uhr mit Gabriela Kühne. Gut zwei Wochen nach der Messeattacke in Hamburg erschüttert ein ähnlicher Fall München. Eine Frau hat am Abend in der Nähe der Theresienwiese auf Passanten eingestochen. Die Angreiferin wurde von der Polizei niedergeschossen. Aus München Alexander Dalmus.
Gegen 19.45 Uhr griff die 30-Jährige zunächst einen 56-jährigen Mann in der Westendstraße mit einem Messer an und verletzte ihn leicht. Kurz darauf attackierte sie eine 25-jährige Frau an der Schwanthaler Höhe. Auch dieses Opfer erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen aus, um die mutmaßliche Angreiferin zu stoppen. Beim Versuch, die 30-Jährige festzunehmen, setzten die Beamten ihre Schusswaffen ein. Die Frau wurde dabei schwer verletzt und in eine Klinik gebracht, wo sie später ihren Verletzungen erlag, wie die Polizei mittlerweile bestätigte. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.
Gestern früh hatte es bereits schwere russische Angriffe auf die ukrainische Stadt Charkiw gegeben. Am Abend hat der ukrainische Präsident Selenskyj dann erneut heftige Attacken gemeldet. Im Stadtzentrum seien Gleitbomben abgeworfen worden. Zwei Menschen wurden demnach getötet und mehr als 40 verletzt. Das nahe an der Grenze zu Russland gelegene Charkiw ist immer wieder Ziel russischer Angriffe, wie Tobias Dammers aus Kiew erläutert.
Charkiw ist ja seit Beginn des russischen Überfalls immer wieder in so einer Art und Weise angegriffen worden, auch wenn der Tag außergewöhnlich massiv war. Aber Russland ist in der Offensive an der Front, rückt da langsam, aber stetig vor, insbesondere im Osten des Landes, wo am heftigsten gekämpft wird, aber auch im Norden, und hat in den vergangenen Wochen insgesamt die Einnahme von rund 20 Ortschaften verkündet. Das sind keine blitzartigen Geländegewinne, aber es ist langsam und stetig und Russland ist auf dem Vormarsch.
Der Streit zwischen US-Präsident Trump und seinem ehemaligen Vertrauten Elon Musk geht weiter. Trump sagte dem Sender NBC, die Beziehung sei beendet. Musk müsse außerdem mit ernsthaften Konsequenzen rechnen, falls er nun vorhabe, die Demokraten zu finanzieren. Der US-Präsident und der Tech-Milliardär hatten sich diese Woche öffentlich einen erbitterten Schlagabtausch geliefert. Hintergrund sind Trumps Pläne für ein neues Haushalts- und Steuergesetz, das Musk ablehnt. Auf der A1 und der A7 in Norddeutschland hatten Unbekannte mehrfach Gegenstände von Brücken geworfen. Nun sitzen zwei Verdächtige in Untersuchungshaft. Die Polizei hat im Großraum Hamburg einen 31-Jährigen festgenommen und im bayerischen Ingolstadt einen 22-Jährigen. Südlich von Hamburg waren mehrfach Gegenstände auf Autobahnen geschleudert worden. Mehr als 20 Fahrzeuge wurden zum Teil schwer beschädigt, verletzt wurde niemand. Das Deutschlandwetter. Am Tage wechselhaft mit sonnigen Abschnitten, dazwischen immer wieder etwas Regen, vereinzelt Gewitter. Maximal 13 bis 21 Grad. Am Montag mal Sonne, mal Wolken, gelegentlich Schauer, vereinzelt Gewitter. Im Süden freundlich 15 bis 23 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A7 Hannover Richtung Hamburg ist zwischen Berghof und Schwarmstedt nach einem Unfall bis ca. 7 Uhr gesperrt. Eine Umleitung führt über die U47. Achtung, Falschfahrer auf der A73 Feucht-Nürnberg. Zwischen Kreuz Nürnberg Süd und Nürnberg-Münchner Straße kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A73 Feucht-Nürnberg zwischen Kreuz Nürnberg Süd und Nürnberg-Münchner Straße ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht in beiden Richtungen. Die A42 Kamp-Lindfort-Dortmund ist zwischen Bottrop Süd und Kreuz Essen Nord wegen Bauarbeiten bis zum 16. Juni in beiden Richtungen gesperrt. Und die A59 Dienstlaken Richtung Duisburg ist zwischen Duisburg-Marxloh und Hamborn wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt. Kommen Sie weiterhin gut durch.
Die ARD Infonacht.
Mit Konstanze Nastarowitz. Hallo. Ja, die deutsche Wirtschaft wieder aufs Gleis setzen und der Konjunkturflaute damit ein Schnippchen schlagen. Das hatte sich die Bundesregierung mit ihrem Start vor etwa einem Monat vorgenommen. In dieser Woche hat sie dann die ersten Entlastungsmaßnahmen auf den Weg gebracht. Finanzminister Klingbeil spricht von einem Investitionsbooster. Doch wie sehr kann das Paket die Wirtschaft wirklich antreiben? Darüber hat mein Kollege Hans-Joachim Viehweger aus dem ARD-Hauptstadtstudio mit Peter Leibinger, dem Präsidenten des Bundesverbands der Deutschen Industrie, kurz BDI, gesprochen. Und zunächst ging es darum, dass die Unternehmensverbände in den vergangenen Jahren zunehmend mit der Politik gefremdet haben. Jetzt haben wir eine neue Regierung, die Wirtschaftsthemen wieder ganz oben auf die Agenda setzen will. Ist jetzt also alles gut?
Nun, ich würde es versuchen, mathematisch auszudrücken. Das Vorzeichen stimmt wieder. Es ist ja immer eine Frage der Kombination aus Haltung und Handlungen. Und ich glaube schon, dass das Grundproblem im Verhältnis, in der gegenseitigen Wahrnehmung schon die Haltung war. Ich meine damit eine Staatsgläubigkeit und ein, ich würde mal sagen, ein geringes Verständnis für den Markt auf der einen Seite und schon auch dieses Misstrauen, das wir gespürt haben. Beides, also die Haltung und die Handlungen, die wir jetzt schon sehen, haben sie verbessert. Von daher würde ich sagen, ja, das Vorzeichen ist das richtig, aber sie sagen ja, ist alles wieder gut. Das können wir jetzt noch nicht beurteilen.
Jetzt haben wir in dieser Woche schon die ersten Steuerentlastungen gesehen, genau, die die Regierung auf den Weg gebracht hat. Wie bewerten Sie das?
Also es war ein guter Start. Die Regierung zeigt, dass sie mit Hochdruck an den Themen arbeiten will. Sie hat auch jetzt als erstes die richtigen Themen aufgerufen. Da gibt es halt die Themen der Abschreibungen, angekündigte Steuerentlastungen, auch die Fokussierung auf das Energiethema. Das ist enorm wichtig. Im Grunde hat die Regierung aus meiner Sicht vor allem eine Botschaft gesendet im Sinne von, wir haben verstanden, wir brauchen euch, wir brauchen die Wirtschaft. Und das ist jetzt auch entscheidend, weil zunächst mal muss ja gelingen, die Stimmung zu drehen. Wir haben ein echtes Stimmungsproblem im Land. Wir haben ein faktisches Problem, können wir noch gleich drauf eingehen, aber wir haben darüber liegend eine massive Stimmungsproblematik, die natürlich viele Investitionen verhindert und so weiter.
Mal gefragt, wenn jetzt die berühmte Politikfee vorbeikommen würde und sagt, Sie haben jetzt drei Wünsche frei. Ja. Was wären denn die ersten drei Dinge, die da aus Ihrer Sicht ganz dringend anstehen?
Zunächst mal das Thema Energie und das sowohl kurz- als auch langfristig gedacht. Ich glaube, dass richtig ist, von der Regierung jetzt zunächst mal die Kosten zu fokussieren und da im Grunde auf staatlichen Eingriff. Ich habe gerade eben geschimpft über den Staatsglauben. Jetzt fordere ich ihn selbst, aber dort den staatlichen Eingriff im Sinn von wir senken Steuern, wir senken Netzentgelte, um kurzfristig was mit den Energiepreisen zu machen, mit den Strompreisen jetzt in dem Fall. Ich glaube, man muss auch langfristig denken und das ist das Entscheidendere. Wir brauchen Antworten auf die Fragen, ist die Energiewende, wie sie jetzt angedacht ist, richtig zu Ende gedacht. Meine Kurzformel dafür ist, wir brauchen eine Energiewende diesmal mit Physik. Wir brauchen sie, aber realistisch. Und zweitens, wie können wir durch auch innereuropäische Kooperation dort Probleme lösen? Zweitens, das Thema Steuern und Abschreibungen ist extrem wichtig. Und das drittens, da kommen wir heute leider nicht dran vorbei, ist das Thema Bürokratieabbau. Es ist eigentlich ein blödes Wort. Und jetzt schon kann es keiner mehr hören. Aber wir sind sowohl in der freien Wirtschaft als auch als Bürger, als auch als Staat, das ist ja das Paradoxe, gelähmt durch Regelungen. Und wir müssen das angehen.
Lassen Sie uns gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Vorher noch kurz etwas zur neuen Wirtschaftsministerin. Neue Wirtschaftsministerin ist ja, wenn man so will, mit Katharina Reiche eine Frau aus ihren Reihen. Ja, ja. Zumindest kommt sie aus einem Familienunternehmen, war zuletzt als Managerin aktiv. Was bedeutet das?
Das ist für mich eine interessante Situation, weil ich gehe jetzt zurück auf meine Erfahrung und meine Zeit als Unternehmer. Ich bin es ja noch, aber als ich aktiv mit Kunden zu tun hatte. Ich komme gleich drauf, was ich damit meine. Am Ende des Tages ist für jemanden, der etwas verkaufen will, mit Partnern zusammenarbeiten will, ganz entscheidend die Sprache der Kunden zu sprechen und den Kunden zu verstehen und auch so zu sprechen, dass der Kunde einen versteht. Das ist sehr schwer zu erlernen. Von daher ist es eine geniale Idee, die Frau Reiche ins Wirtschaftsministerium zu holen, weil sie die Sprache jetzt im übertragenen Sinne, die Sprache des Kunden, nämlich der Wirtschaft, spricht. Sie versteht, wie wir denken, wie wir sprechen, was wir meinen. Dazu bringt sie noch Fachwissen mit im Energiebereich, das ist auch gut. Am Ende kommt es natürlich darauf an, dass die Mischung stimmt, dass das Team gut zusammenarbeitet, die Regierungsmannschaft. Wir hatten es vorhin kurz von der alten Ampelkoalition. Das waren ja auch gute Leute, aber die konnten nicht als Team zusammenarbeiten, warum auch immer. Das wird entscheidend sein. Und das Zweite, jetzt auf die Frau Reiche bezogen, meine Erfahrung ist schon, was man selber macht, ist wichtig, aber die Leute, die man bei sich hat, sind mindestens so wichtig. Das heißt, wie gut es ihr gelingt, auch in ihrem Ministerium Schlüsselpositionen gut zu besetzen und diesen Laden dann, ich sag's mal so salopp, diesen Laden dann gut zu führen, die Leute mitzunehmen, die Leute zu überzeugen, das geht heute nimmer per Anordnung. Man muss Menschen für sich gewinnen, für das, was man möchte, für das, was man tut.
Mal rein hypothetisch gefragt, wenn der Kanzler, wenn Friedrich Merz Sie gefragt hätte, ob Sie mit ins Kabinett kommen, was hätten Sie gesagt?
Nein.
Warum? Sie verstehen auch die Sprache der Kunden.
Ja, natürlich, natürlich. Also natürlich, dieses Nein kam jetzt viel zu schnell, weil das wäre, wir sprechen ja völlig hypothetisch, ich wurde ja nicht gefragt und ich glaube, ich war auch auf keiner Liste. Aber es ist natürlich ein interessantes Gedankenexperiment. Ich glaube, wenn man so eine Frage gestellt bekommt, dann sind sicher, was traue ich mir zu, was für eine Lebensplanung habe ich, ein Faktor. Aber die Frage, was schulde ich meinem Land, was schulde ich auch an Respekt dieser Frage gegenüber, das spielt dann schon auch eine Rolle. Ich sage das jetzt nicht aus dem hohlen Bauch. Das sind ja genau die Fragen, die ich mir gestellt habe, als ich gefragt wurde, ob ich diese BDI-Geschichte machen soll, will. Ich hatte das auch nicht auf meiner Liste stehen. Ich habe mich da nicht darum bemüht. Aber als die Frage dann kam, habe ich mich ernsthaft damit auseinandergesetzt. Und jetzt sitze ich hier bei Ihnen. Ich täte es nicht, wenn ich die nicht positiv beantwortet hätte.
Ich frage das auch deshalb, weil Ihr Vorgänger im Amt als BDI-Präsident, Siegfried Russwurm, der ist ja mit der Zeit durchaus immer kritischer gegenüber der Politik geworden. Er hat dann irgendwann gesagt, er spricht vom Raumschiff Berlin, hat er gesprochen. Ja, ja. Also der ist nur noch wenig Bezug zur Wirklichkeit hat, gerade der wirtschaftlichen Wirklichkeit eben. Da ist es ja dann doch auch wichtig, dass Manager in die Politik gehen oder Unternehmer in die Politik gehen.
Absolut, absolut. Also zunächst mal, ich würde es nicht als Raumschiff bezeichnen, aber es ist schon sehr anders. Es ist eine eigene Welt. Aber ich glaube, dass es zur Gemeinwohlpflicht des Unternehmertums gehört, des Bürgertums, wenn man so möchte, dass man sich engagiert, ehrenamtlich oder in Form der Mitarbeit in der Politik, sei es im Gemeinderat oder wie auch immer. Ich glaube, dass wir nicht dieses wunderbare Land, und das ist es wirklich, nicht haben würden, wenn nicht viele Menschen so denken würden. Ich appelliere da ganz stark an meine Unternehmerkolleginnen und Kollegen, dieses zu tun. Es ist natürlich so ein bisschen common bei mir in der Familie. Mein Vater hat es getan, meine Schwester tut's sehr intensiv und sicher auch nicht immer voller Vergnügen. Aber das gehört einfach dazu, dass man sich für sein Land einsetzt, auch in solchen Aufgaben, ja.
Sie waren lange Forschungs- und Entwicklungschef beim Laserspezialisten Trumpf. Aktuell sind Sie bei Trumpf Aufsichtsratsvorsitzender, ein Unternehmen, das, ich glaube, das kann man schon so sagen, von Ihrem Vater, Berthold Leibinger, sehr stark geprägt worden ist. Und ich würde Ihnen jetzt gerne auch ein paar persönliche Fragen stellen. Vielleicht können Sie die Satzanfänge vervollständigen. Von meinen Eltern habe ich gelernt.
Wie faszinierend und unendlich interessant unser Leben ist. Und zwar vor allem durch die Dinge, die man landläufig nicht mit Maschinenbauunternehmern assoziiert, nämlich Kunst, Literatur, Musik. Das sind ja Samen, wie Samenkörner, die gesetzt werden, die dann viel, viel später vielleicht erst zur Reife kommen. Es gibt ein wunderbares Buch, Der Himmel schon südlich, die Luft aber frisch. Das ist eine Recherche über Gästebucheintragungen in Hospizen in den Alpen, wo Reisende wie Goethe zum Beispiel, aber viele, viele, viele Literaten, die die Alpen überquert haben nach Italien, ihre Reiseberichte in ganz kurzen Einträgen hinterlassen haben. Das Buch lag immer bei uns zu Hause und ich habe da drin geblättert und fand es eigentlich langweilig. Jetzt begreife ich es. Meine Eltern leben beide nicht mehr, aber diese Prägung, die man da erhält über sowas, die ist ein unendlicher Schatz, weil diese Prägung am Ende mein Leben interessant macht.
Sie sind verheiratet, haben 4 Kinder. Ich freue mich, wenn meine Kinder
ihr, und Entschuldigung, wenn ich ein englisches Wort verwende, ihr Calling finden. Das, was sie wirklich begeistert in ihrem Leben als Beruf. Also Beruf als Berufung und es dann auch machen. Und es muss nichts mit der Firma zu tun haben.
Sie sind evangelischer Christ, auch im Arbeitskreis evangelischer Unternehmen engagiert. Daher die Frage nach der Bedeutung des Pietismus, also dieser frommen Strömung aus der württembergischen Kirche für die Wirtschaft.
Ich glaube, der Pietismus nicht allein, aber derartige grundlegende Überlegungen waren enorm hilfreich für die Wirtschaft in Württemberg und in Deutschland. Das ist ja auch hinreichend gut beschrieben durch die protestantische Ethik von Max Weber, wo eben im Grunde dieses Weltbild, das aus protestantischen Strömungen kommt, in wirtschaftlichen Bezug gebracht wird. Und ich habe es gerade schon mal in anderem Zusammenhang genannt, der Beruf als Berufung, aber auch der Gewinn als Verpflichtung, also der unternehmerische Gewinn in Form von Geld, als Verpflichtung zur Reinvestition und nicht zum Wohlleben zu nutzen. Da sind wir dann wirklich im Pietismus. Das sind alles Dinge, und da kann man noch weitere nennen, die natürlich ermöglicht haben, dass Unternehmertum sehr intensiv und ganz anders gelebt wurde. Und natürlich gibt's auch, ich erweitere noch kurz um den Calvinismus, der von Weber dann auch angesprochen wurde, dieser Begriff der innerweltlichen Askese, also dass man in dieser Welt schon sozusagen vorweggenommen die Bestimmung dann im Jenseits erlebt. Das hat sicher auch dazu geführt, dass das protestantische Unternehmertum besonders erfolgreich wurde.
Zurück zur Wirtschaftspolitik dieser Tage. Ja. Und nochmal zu Katharina Reiche. Sie spricht ja davon, dass sie wieder stärker die sogenannte Ordnungspolitik in den Blick nehmen möchte. Und die bekommt dafür ja auch immer Beifall aus der Wirtschaft. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob viele verstehen, was eigentlich darunter gemeint ist. Jetzt frage ich einfach mal Sie, was ist Ordnungspolitik, zumindest eine Ordnungspolitik, wie Sie sie sich wünschen?
Mhm. Also zunächst mal halte ich es für enorm wichtig, dass man es zurückfindet zu ordnungspolitischen Prinzipien, weil es ja die Grundlage ist unserer sozialen Marktwirtschaft. Wenn man es ganz knapp verkürzt historisch betrachtet, kommt ja die soziale Marktwirtschaft aus der Freiburger Schule, die ganz starke ordnungspolitische Grundsätze hatte, aber eben auch um christliche Aspekte erweitert. Und das lässt sich aus meiner Sicht am besten so zusammenfassen, dass man sagt, der Markt soll dort agieren können, wo er die besten Bedingungen bietet für unternehmerischen Erfolg. Aber er muss eben seine Grenze finden in staatlichen Regeln, die einen Rahmen setzen, nicht nur einen guten Rahmen für gutes Wirtschaften, sondern auch einen gerechten Rahmen. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, das Thema Gemeinwohlpflicht im Unternehmertum spielt in der Ordnungspolitik, wie wir sie verstehen in Deutschland, im Sinne der sozialen Marktwirtschaft, eben eine große Rolle. Aber der Grundgedanke eines solchen ordnungspolitischen Ansatzes ist eben der Freiheitsgedanke, nicht der Kontrollgedanke. Und da bin ich natürlich voll bei der Frau Reiche, weil ich glaube, dass wir nicht nur in der letzten Regierung, sondern schon die ganzen Jahre davor schleichend zunehmend in unserem Staatswesen einen Kontrollgedanken verankert haben, der übertrieben ist. Wir sind inzwischen angelangt in einer Situation, wo das Selbstverständnis des Staates zumindest so empfunden werden kann, dass der Staat ein Verhinderer von schlechten Dingen ist und nicht mehr ein Ermöglicher von guten Dingen. Und ich komme zurück zur Ordnungspolitik. Der Ludwig Erhardsche Ansatz ist eben, der Staat muss der Ermöglicher von Gutem sein und dann auch Schlechtes verhindern und nicht umgekehrt.
Ludwig Erhard und andere haben gesagt, der Staat ist der Schiedsrichter und er soll nicht mitspielen. Heutzutage spielt der Staat relativ häufig mit. Er gibt auch Subventionen. Gute Sache, notwendiges Übel?
Mitunter ja. Das ist natürlich, könnte sich denken, dass ich jetzt leicht ein Statement machen könnte, ich bin fundamental gegen Subventionen. Aber man erlebt eben Situationen für bestimmte Branchen in bestimmten Märkten, wo man schon im Sinne des Gemeinwohls, aber auch im Sinne von einer Strategie, Unabhängigkeit von Volkswirtschaften spielt wieder eine größere Rolle heute als in der Vergangenheit, Phasen überbrücken muss. Aber es überbrücken muss es bleiben. Im Grunde muss man doch sauber am Anfang sich überlegen, wie lang ist diese Phase, wie viel Investitionen in Form von Subventionen erfordert dies und was für ein Geschäftsmodell steht am Ende, das dann wieder tragfähig ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann darf man es nicht tun. Dann muss man, ich sag's mal ganz brutal, die Branche sterben lassen.
Das ist ja heutzutage gerade die Frage beim Thema Energiekosten. Ja, wir werden wahrscheinlich in Deutschland nicht der super billige Energieanbieter werden. Also insofern, Sie haben gesagt, es ist vielleicht auch dann tragisch für die Unternehmen, auch für die konkreten Arbeitnehmer. Aber wie gehe ich damit um, dass ich vielleicht auch manchmal dann Unternehmen eben, ja, sterben lasse? Ja.
Also wie gesagt, wenn es kein tragfähiges Geschäftsmodell mehr gibt und es auf nicht durch Subventionen zu überbrücken ist, eine Phase der Transformation, dann ist es eben so. Zu den Energiekosten ist natürlich zu sagen, wir haben jetzt schon auch eine Extremsituation, was die Kosten angeht. Und mein Eindruck ist, dass die Wirtschaftsministerin, die ja auch Energie verantwortet, begriffen hat, dass wir die Transformation unseres Energiesystems auch nach Fragen von wettbewerbsfähigen Energiepreisen beurteilen müssen. Da haben wir auch Werkzeuge in der Hand, die wir bis jetzt zu wenig nutzen. Ich denke zum Beispiel an einen Energiebinnenmarkt in der EU. Wir müssen unseren Netzausbau auch in diese Richtung weiterentwickeln. Und ich glaube, dass wir als Land durch die Bundesregierung in Brüssel ein deutlich höheres Gewicht auf die Waagschale legen können in den Diskussionen, auch in der Bestimmung der Richtung. Wir haben das in der Vergangenheit und da auch wieder nicht nur die letzte Regierung, auch die Regierungen davor haben dort gravierende Fehler gemacht, haben im Grunde Brüssel laufen lassen. Und das geht nimmer. Wir müssen, um Europa zu retten, ich sag's mal ganz brutal, um Europa zu retten, muss Deutschland eine stärkere Rolle spielen. Wenn wir es laufen lassen, wird dieses Projekt vielleicht scheitern. Das Projekt Europa.
Ich nehme noch mal ein anderes Spannungsverhältnis. Die Bundesregierung oder das Parlament hat ja bereits beschlossen, die Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben, dazu dann noch ein 500 Milliarden Schuldenpaket für Infrastruktur. Und mitverantwortlich war ja, kann man doch wohl so sagen, auch das Lobbying aus der Wirtschaft. Einer, der am stärksten mitgedrängt hat, war sicher der Präsident des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüter. Mhm. Aber bei Schulden weiß ich zumindest, dass Familienunternehmer auch eher sagen, nee, da habe ich große Bedenken.
Ja klar, das Thema ist natürlich diskutiert worden und nicht nur problemlos diskutiert worden. Am Ende denke ich, dass es richtig war, diesen Schritt zu gehen, auch zu diesem Zeitpunkt, wenn auch die Reihenfolge falsch ist. In jedem Industrieunternehmen geht man zunächst, wenn es Geld aus ist, an die Kosten und überlegt sich, wo können wir denn jetzt sparen? Und dann als zweites geht man zur Bank und sagt, so, jetzt brauche ich einen neuen Kredit. Im Übrigen würde die Bank einem ja auch den neuen Kredit gar nicht geben, ohne dass man zeigt, folgende Hausaufgaben haben wir gemacht im eigenen Haus. Im vorliegenden Fall war es umgekehrt. Man hat zunächst die Schulden gemacht, den Kredit aufgenommen, um im Bild zu bleiben, und dann im zweiten Schritt angekündigt, dass man jetzt Kosten senken will, sprich Bürokratie abbauen etc. Da müssen wir jetzt halt drauf achten, dass das auch geschieht. Wir alle miteinander übrigens, nicht nur die Industrieverbände, das ist ja unser Geld und das ist unser Land. Und das Geld ausgeben ist okay, aber viel wichtiger ist die Wirkung damit zu erzielen, die man sich verspricht.
Wenn Ökonomen auf Deutschland schauen, dann weisen sie vor allem ja auf strukturelle Probleme, ja, zum Beispiel auf die demografische Entwicklung mit Folgen für die Zahl der Menschen in Arbeit, aber auch natürlich auch mit Folgen für die Sozialversicherungssysteme. Es scheint aber so, als sei das ein Thema, das bei den Politikern, ich sag's mal ein bisschen flapsig, beim einen Ohr rein und beim anderen Ohr rausgeht.
Das kommt darauf an, in welchem Setting man mit denen spricht. Ich glaube, dass sie da ihren Finger in die Wunde legen, das ist ein Grundproblem ist in Deutschland und nicht nur in Deutschland. Wir haben zu viele Tabuthemen. Es gibt bestimmte Dinge, die darf man einfach nicht mehr ansprechen. Und natürlich ist das Geschrei sofort groß, wenn man auch nur in Frage stellt, wie unsere Produktivität ist im Vergleich zu anderen Ländern. Und die Produktivität setzt sich ja zusammen mit, wie viel setze ich ein und wie viel kommt dabei raus. Und man kann natürlich auch mehr Zeit einsetzen zum Beispiel. Und dann kommt auch mehr dabei raus. Von daher haben Sie recht, dass der Eindruck im Moment da ist, dass jetzt, wo das Geld da ist, zunächst mal die unangenehmen Themen, die Themen, wo es weh tut, dass man da nicht hingeht. Aber wir werden da nicht drum rumkommen. Wir sind in einem enorm harten internationalen Wettbewerbsumfeld und andere Hochtechnologieländer leisten sich weniger als wir und fokussieren andere Dinge als wir. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und das wird auch dazu führen, dass wir unangenehme Diskussionen führen müssen, ja.
Jetzt nehmen wir mal an, die Regierung geht alle Themen richtig an, die Unternehmen gehen alle Themen richtig an. Und dann kommt ein Donald Trump und der macht mit einem Federstrich alles kaputt, Stichwort Zölle und so weiter.
Schwierig. Also zunächst mal, ich gehe nochmal zurück zu, wie Sie die Frage eingeleitet haben. Völlig unabhängig von Trump müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Und je besser wir dastehen, umso stärker ist unsere Verhandlungsposition. Das ist keine Frage. Dazu kommt aber, unsere Position ist viel stärker, als wir es heute sehen. Wir sind in vielen Schlüsselthemen heute sehr wichtig für die USA. Das heißt, ich glaube, dass wir unsere Stärke noch etwas besser ausspielen können. Und ich glaube auch, dass da die EU, die ja die Verhandlungen führt, das verstanden hat und das auch richtig macht. Aber die Bedrohung ist natürlich da und die ist für uns ganz schwer kalkulierbar. Klar haben wir die unmittelbare Bedrohung, wenn Autos um 10 oder 20% teurer werden, um irgendwelche Zahlen zu greifen, dann wird das den Absatz dort betreffen. Aber die Zweit- und Drittrundeneffekte, die sind noch gar nicht abzusehen. Erste Unternehmen in Deutschland haben jetzt Probleme mit der Zulieferung von bestimmten Rohstoffen aus China, weil China in Reaktion auf amerikanische Zölle gegen China eben den Export von Rohstoffen reduzieren bzw. erschweren. Das kommt bei uns jetzt an. Das meinte ich mit Zweit- und Drittrundeneffekten. Ich glaube, wir müssen viel strategischer werden in der Zukunft, allgemein in unserer Wirtschaftspolitik und in unserer Politik im Land. Wir haben über die Energieversorgung gesprochen. Da haben wir nicht strategisch gedacht in der Vergangenheit. Es war für uns unvorstellbar, dass das Verhältnis zu Russland sich verschlechtern würde, um es stark untertrieben auszudrücken. Wir haben uns überhaupt keine Gedanken gemacht, welche Alleinstellungen wir technologisch denn haben und wie wir die noch stärken können, um sie strategisch zu nutzen. Das ist ein Euphemismus. Es geht auch immer in Verhandlungen um Erpressungspotenzial. Und drittens glaube ich, dass wir eine Rohstoffinitiative brauchen. Wir müssen mit Rohstoffen auch strategisch denken. Wir lagern Erbsen und Bohnen in einer strategischen Nahrungsmittelreserve. Warum sollten wir nicht in den Dialog gehen zwischen der Politik und der Industrie und uns gezielt überlegen, wie sichern wir unsere Rohstoffversorgung strategisch? Und das kostet dann auch was, aber das lohnt sich auch.
Eine Frage steht ja da drüber, nämlich kommen wir in ein neues Zeitalter der Deglobalisierung? Und was heißt das dann womöglich für eine Exportnation wie Deutschland?
Das glaube ich nicht, dass wir in ein Zeitalter der Deglobalisierung kommen. Wir haben eine extrem arbeitsteilige Weltwirtschaft. Die Chipindustrie ist das beste Beispiel dafür, bis ein Mikrochip, ein Logikbaustein in ein iPhone kommt oder in ein Smartphone kommt. Daran sind 60 Länder beteiligt, ist die Zahl, die ich im Kopf habe. Die Maschinen, das ist klar, dass ich das Beispiel bringe, die Maschinen, die diese Chips machen, die kommen von einem einzigen Hersteller auf der Welt, das ist die Firma ASML in den Niederlanden. Die haben wichtige Zulieferer, einer davon ist Trumpf. Ohne unser Unternehmen, ohne die Technologie, die wir liefern, wäre dies nicht möglich, die Chips herzustellen. Das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber die allermeisten Produkte werden weltweit arbeitsteilig hergestellt, vor allem komplexe technologische Produkte. Also die kurze Antwort, nein, die Globalisierung wird nicht zurückgehen. Wird sie weiter zunehmen? Auch nicht. Da sind die Gegenströmungen jetzt zu stark. Aber ich glaube, dass wir eben ein Nebeneinander haben werden von dieser strategischen Wirtschaftspolitik, wie ich sie gerade beschrieben habe, dass wir gezielt uns überlegen, wo müssen wir uns absichern, wo können wir uns Vorteile erarbeiten, die wir in Verhandlungen nutzen können. Und wir müssen auf der anderen Seite unser einzigartiges Talent, globalen Handel zu treiben, für den globalen Markt Produkte zu entwickeln, die Kunden zu verstehen. Das können wir besonders gut in Deutschland. Das müssen wir weitermachen.
Sagt Peter Leibinger, Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie, im Gespräch mit Hans-Joachim Viehweger aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
Streitkräfte und Strategien.
Jetzt hängt es davon ab, ob Russland einen Waffenstillstand will.
Niemand kann bei der Zerstörung glücklich sein oder wenn unschuldige Kinder sterben.
Militärische Konflikte bringen immer Chaos und Leid.
Die Raketen greifen Ziele mit zehnfacher Schallgeschwindigkeit an.
Umso größer die Hoffnung, dass die Waffen ruhen.
Frieden erwächst aus Stärke und da müssen wir geschlossen zusammenstehen.
Bei all den Krisenherden weltweit ist es schwer, den Überblick zu behalten.
Wir sind Stefan Niemann,
Anna Engelke
und Kai Küstner.
Streitkräfte und Strategien. Jederzeit in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
4 Uhr mit Gabriela Kühne. Rund zwei Wochen nach der Messeattacke in Hamburg erschüttert ein ähnlicher Fall München. Eine 30-jährige Frau hat laut Polizei am Abend mitten in der Stadt auf zwei Passanten eingestochen und einen 56 Jahre alten Mann und eine 25-jährige Frau leicht verletzt. Nachdem Augenzeugen die Polizei alarmiert hatten, konnte die Frau aufgegriffen werden, wie Polizeisprecher Thomas Schelzhorn im Bayerischen Rundfunk schildert.
Im weiteren Verlauf wurde die Täterin dann von Polizeibeamten hier im Bavariaring gestellt und bei der Festnahme kam es zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch. Die Frau wurde umgehend in ein Münchner Krankenhaus gebracht und ist dort kurz danach verstorben.
Der Sprecher des Polizeipräsidiums München, Thomas Schelzhorn. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kannten sich die mutmaßliche Täterin und die beiden Opfer nicht. Das Tatmotiv ist noch unklar. Die genauen Umstände des Schusswaffengebrauchs werden jetzt untersucht. Die Ermittlungen dazu hat das Bayerische Landeskriminalamt übernommen. US-Präsident Trump hat die Entsendung von 2000 Nationalgardisten nach Los Angeles angeordnet. Das bestätigte seine Sprecherin. In der kalifornischen Stadt hatte es wiederholt Proteste gegen die Sicherheitskräfte der US-Einwanderungsbehörde ICE gegeben, die bei Razzien zahlreiche Migranten festgenommen hatten. Die demokratische Bürgermeisterin von L.A. Buzz hatte sich bereits von den Razzien distanziert. Russland hat die Stadt Charkiw im Osten der Ukraine erneut mit Gleitbomben angegriffen. Nach Angaben von Präsident Selenskyj gab es 2 Tote und mehr als 40 Verletzte. Aus der Nachrichtenredaktion Diane Batani.
Selenskyj sprach von Terrorismus. Militärisch mache der Angriff keinen Sinn. Der zuständige Militärgouverneur sagte, Russland habe 4 Gleitbomben im Stadtzentrum abgeworfen. 2 Gebäude einer Kindereisenbahn, Zugwaggons und 2 Privathäuser seien beschädigt worden. Es handle sich um einen beliebten Ort, an dem Familien samstags ihre Freizeit verbringen. Charkiw war erst Samstag früh von russischen Angriffen erschüttert worden. Mindestens 3 Menschen wurden getötet und mehr als 20 verletzt.
Im bayerischen Passau ist ein Mann offensichtlich absichtlich mit seinem Wagen in eine Menschengruppe gefahren. Dabei wurden nach Angaben der Polizei 5 Personen verletzt, unter ihnen die Ehefrau des Täters.